Im vergangenen Jahr hat wieder das Deutschlandspraktikum des Instituts für Lehrerbildung, IFL, stattgefunden. Über die Organisation habe ich mich mit dem Leiter des Instituts, Herrn Eugen Friesen, unterhalten. Über den Ablauf der Reise, den Aufenthalt bei den Gastfamilien und den Besuch an den Grundschulen habe ich mich mit 7 der 9 Studenten unterhalten, die zu diesem Praktikum gefahren sind. Aus Fernheim nahmen Joena Reimer, Julia Ojeda, Stefanie Löwen, Nicole Schröder und Alexa Friesen an dem Praktikum teil. Aus Menno waren es Eginea Töfs, Lars Thiessen, Letizia Klassen und Tabea Kehler. Herr Friesen, erklären Sie uns Zuhörern doch bitte, was es mit diesem Deutschlandaufenthalt auf sich hat.
Das Institut für Lehrerbildung arbeitet eng mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, kurz ZFA, der Bundesrepublik Deutschland, zusammen. Diese Zusammenarbeit wird über eine Förder- und Leistungsvereinbarung geregelt, die zwischen der ZFA und der ACOMEPA im Jahr 2006 unterzeichnet worden ist. In dieser Vereinbarung wird unter anderem auch festgehalten, dass die Studenten während ihres Studiums ein mehrwöchiges Praktikum in Deutschland zu absolvieren haben, welches zu etwa 30% von der Bundesrepublik Deutschland finanziert wird. Die Dauer, das konkrete Programm in Deutschland und inhaltliche Aspekte werden vom Institut festgelegt. Der Deutschlandaufenthalt hat in der Regel eine Dauer von 5 bis 6 Wochen und besteht grundsätzlich aus 4 Teilen. Er beginnt mit einer Kulturwoche in Berlin, wo unter Anleitung von externen Fachleuten landeskundliche und geschichtliche Themen über Deutschland studiert und Konzerte, theatralische Aufführungen, Museen usw. so besucht werden. Der zweite Teil besteht darin, dass die Studenten in einem Zeitraum von 1 bis 2 Wochen an Seminarveranstaltungen und Vorlesungen an einer pädagogischen Hochschule teilnehmen. Anfänglich war es die PH Freiburg, seit 2015 ist es die PH Weingarten. Ein dritter Teil besteht aus einem internationalen Wochenende. Die Studenten dürfen vor Beginn des Praktikums eine Reise in ein mit Deutschland benachbartem Land eigenständig planen und dann während des Praktikums durchführen. Der vierte und längste Teil des Praktikums besteht aus einer 3-wöchigen Hospitation an einer Schule. Die Gastschule wird von den Studenten ausgesucht in Zusammenarbeit mit ihren Gasteltern, bei denen sie die letzten 3 Wochen des Aufenthalts wohnen. Der Deutschlandaufenthalt wird in der Regel den Studenten nach Abschluss des 2. Studienjahres angeboten und wird von Ende Dezember bis Anfang Februar durchgeführt. Laut der Leistungs- und Fördervereinbarung ist dieses Praktikum Teil des Studiums und für alle Studenten verpflichtend. In diesem Jahr wurde dieser Deutschlandaufenthalt erstmalig auf einer freiwilligen Basis durchgeführt und 9 Studenten haben sich für eine Teilnahme an diesem Praktikum entschieden.
Das Reisen ist ja in den vergangenen 2 Jahren aufgrund der Pandemie ganz schön eingeschränkt, wenn nicht sogar eingestellt worden. Was hat das für einen Einfluss auf den Austausch der Studenten nach Deutschland gehabt?
In den Jahren 2020 und 2021 konnte der Deutschlandaufenthalt aufgrund der Einschränkungen und der Einreisebedingungen nicht durchgeführt werden. Und so kommt es, dass die Studentengruppe 2019-2021 die erste nach vielen Jahren ist, die dieses Praktikum nicht machen konnte.
In dem vergangenen Jahr hat er dann wieder stattgefunden, aber nicht wie in den Jahren davor in den Sommerferien, sondern schon im November. Wie kam das?
Wie bereits erwähnt, findet der Deutschlandaufenthalt nach Beendigung des 2. Studienjahres in den Ferien vor Beginn des 3. Studienjahres statt, um so nicht in den regulären Unterricht im IFD einzugreifen. Im Jahr 2022 wurde der Deutschlandaufenthalt dann nach einer 2-jährigen Pause wieder aufgenommen. Dieses Mal wurde nicht nur den Studenten aus dem 2. Kurs, sondern auch denen aus dem 3. Kurs angeboten, an diesem Praktikum teilzunehmen. Die meisten Studenten werden ja nach Abschluss ihrer Ausbildung bei einer Grundschule als Lehrer unter Vertrag genommen und müssen sich also ab Beginn des Jahres intensiv auf diese Arbeit vorbereiten. Und das war auch der ausschlaggebende Grund, warum das Praktikum ausnahmsweise auf den Novembermonat vorverlegt wurde. Eine weitere situationsbedingte Veränderung war, dass der Aufenthalt um eine Woche verkürzt wurde, und zwar fiel der erste Teil in Berlin weg und der Aufenthalt begann direkt mit dem Besuch in der PH Weingarten. Das war dann auch der Grund dafür, dass die Studenten diese Reise ohne Begleitung eines Dozenten gemacht haben.
Welches waren Herausforderungen in der Planung, die diese Veränderungen mit sich brachten?
Die größten Herausforderungen für alle Beteiligten, sei es für mich als Leiter, aber auch für die Studenten als Teilnehmer, waren bedingt durch die Corona-Krise. Zu erwähnen wären da die ständig wechselnden Reisebedingungen, die einem sehr viel Unsicherheit vermittelten, dann aber auch die hohen Flugpreise und auch das Finden von Schulen in Deutschland, die unter den gegebenen Umständen bereit waren, Praktikanten aufzunehmen, war dieses Mal nicht ganz problemlos.
Das war Eugen Friesen, der Direktor des Instituts für Lehrerbildung. Nun unterhalte ich mich mit einigen Studenten, die an diesem Praktikum teilgenommen haben. Tabea, kannst du uns berichten, wann eure Reise begonnen hat?
Geplant war, dass unser Flug am Samstag, den 29. Oktober, in Asunción starten sollte. Als wir bereits eingecheckt hatten, wurde unser Flug von Asunción nach Sao Paulo aber aufgrund eines bestehenden Unwetters zwischen diesen beiden Städten gestrichen. Von der Fluglinie wurden wir dann in Hotels untergebracht und der nächstmögliche Flug wurde für uns ermittelt. Am Sonntag, den 30. Oktober, startete unser Flug dann und wir kamen ohne weitere große Schwierigkeiten in Frankfurt am Flughafen an.
Wie sah die erste Zeit in Deutschland für euch aus?
In der ersten Woche befanden wir uns als ganze Gruppe im Süden Deutschlands in der kleinen Stadt Weingarten. Sie befindet sich in der Nähe der Stadt Ravensburg, die manchen wohl eher bekannt sein wird wegen der Puzzles, die sie herstellen. Dort haben wir in einer typisch süddeutschen Gaststätte übernachtet und bekamen dort auch die notwendige Verpflegung. Wir waren in Weingarten, um dort an Seminaren und Vorlesungen der Pädagogischen Hochschule Weingarten teilzunehmen. Dazu haben wir uns bereits vor unserer Reise für Vorlesungen und Seminaren je nach Interessenbereichen eingetragen.
Joanna, wie genau sahen diese Vorlesungen, die Tabea erwähnt hat, aus?
So wie Tabea bereits erwähnt hat, haben wir an einige Vorlesungen teilgenommen. Themen dieser Vorlesungen waren Einführung ins Neue Testament, Grundlagen des Schriftspracherwerbs sowie auch Störungen und Disziplinierungen im Unterricht.
Was habt ihr in der ersten Woche noch so erlebt?
Neben den Vorlesungen durften wir dann auch Weingarten näher kennenlernen und die Gegend erkundigen, sowie auch die Geschichte von Ravensburg näher kennenlernen und auch die Stadt erkundigen. Auch durften wir einen Tagesausflug machen und wir entschieden uns als Gruppe zum Bodensee zu fahren und am Morgen fuhren wir dann los. Und es war wunderschön, den Bodensee zu sehen, da es eine sehr schöne Sehenswürdigkeit ist. Und danach fuhren wir dann weiter in Österreich rein und durften dann mit einer Gondel den Berg hinauffahren und von da aus dann den Bodensee sehen.
Letizia, Julia und Lars, nach der einen Woche in Weingarten ging die Reise für euch weiter, aber nicht mehr als Gruppe. Ab jetzt war jeder auf sich allein gestellt. Wohin ging die Reise für dich?
Nach der einen Woche in Weingarten kam ich zu meiner Gastfamilie nach Unterweile. Das ist eine kleine ländliche Gegend in der Nähe von Crailsheim, einer etwas größeren Stadt im Bundesland Baden-Württemberg.
Da ich so neugierig bin, habe ich vom Institutsleiter eine Extragenehmigung erhalten und konnte mich daher in zwei unterschiedlichen Schulen umschauen, was auch rückblickend sehr gut war. In den ersten zwei Wochen war ich in der Grundschule von Baden in Braunfels, einer kleinen, traumhaften Stadt in Hessen. Die letzte Woche verbrachte ich dann am Friedrich-Engels-Gymnasium in Senftenberg. Senftenberg liegt in Brandenburg im ehemaligen Ostdeutschland und vieles deutet noch auf die damalige Trennung hin. In diesen beiden Städten lebte ich bei sehr liebevollen und auch reisefreudigen Gastfamilien. Daher habe ich auch sehr viel von der Umgebung gesehen.
Nach der Woche in Weingarten ging meine Reise zum hohen Norden in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Da war ich dann für die nächsten 3 Wochen in einem kleinen Dorf untergebracht, welches etwa 20 Kilometer von Kiel entfernt liegt, wo ich auch eine Schule besucht habe.
Hier habt ihr an Grundschulen hospitiert. In welcher Grundschule warst du und wie sah der Unterricht hier aus?
Mein Hospitationspraktikum machte ich an der Grundschule des Schulzentrums Blaufelden in der 4. Klasse. Vieles, was ich dort sah, vor allem die Unterrichtsverläufe, Lehrpläne und der Lernstoff, glich dem, was ich bisher aus unseren Grundschulen kenne. Mir wurde bewusst, in wie vielen Hinsichten unsere Grundschulen sich nach deutschen Lehrplänen richten. Der technologische und digitale Bereich war in den Klassenzimmern der Schule jedoch weiter ausgestattet, als es bei unseren Grundschulen der Fall ist. Es fand selten eine Unterrichtsstunde statt, in der die digitale Leinwand oder das Whiteboard nicht benutzt wurde. Außerdem fiel mir auf, dass die Schüler weitgehend selbstständig arbeiten mussten. Oft erarbeiteten sie sich den Inhalt selbst, in der Freiarbeit oder in der Wochenplanarbeit, und die Lehrkraft gab nur geringe Hilfestellungen.
Der Unterricht in der Grundschule Bonn-Baden, der war ganz anders, als ich ihn von hier kenne. Der Lernstoff wurde nicht zu Beginn der Stunde von den Lehrern erarbeitet, sondern die Schüler arbeiteten direkt in ihrem Material nach eigenem Tempo. Damit, mit dieser Methode, begann man bereits in der 1. Klasse. Wenn die Schüler dann Fragen hatten, mussten sie sich bei der Lehrkraft melden. Der Personalschlüssel in dieser Schule war 5:1, das heißt, ein Lehrer betreute ungefähr 5 Schüler. Ich denke, das ist ein großer Traum für die Lehrer hier. In Morgenkreisen wurde das Reden über Gefühle geübt. Dazu gab es viele praktische Ideen, aber allgemein gab es viele praktische Hilfsmittel in dieser Schule, die die Schüler nutzen durften und die den Unterricht natürlich auch sehr abwechslungsreich machen. Das Friedrich-Engels-Gymnasium in Senftenberg führt den Unterricht, wie wir ihn kennen, natürlich aber mit vielen mehr und moderneren technischen Hilfsmitteln. Besonders auffallend war die hohe Kompetenz der Lehrkräfte, und im Gespräch mit dem stellvertretenden Schulleiter wurde mir dann mitgeteilt, dass man lieber die Stundenzahl reduziert, um das Kompetenzniveau der Lehrkräfte beizubehalten.
Die Schule, die ich in Kiel besucht habe während den 3 Wochen, das war die Gemeinschaftsschule Friedrichsort mit gymnasialer Oberstufe. Das heißt, es ist keine Grundschule, die ich besucht habe, sondern eine Gemeinschaftsschule. Und ich habe da hauptsächlich in der 5. und 6. Klasse hospitiert. In einer Gemeinschaftsschule ist das auch ziemlich ähnlich wie bei unseren Schulen, dass Kinder aus unterschiedlichen Leistungsständen zusammenkommen und unterrichtet werden. Deutschland ist ja sehr bekannt dafür, dass es da die Gymnasien gibt, die Realschulen und Hauptschulen, wo ja die Schüler nach der Grundschule in Leistungsstufen unterteilt werden. In einer Gemeinschaftsschule kommen aber Kinder aus unterschiedlichen Leistungsstufen zusammen. Die Unterrichtsstunden sind ziemlich ähnlich mit unseren Stunden hier. Es sind hauptsächlich Blockstunden, die zwischen den längeren Pausen unterrichtet werden. Eine Unterrichtsstunde hat dabei eine Länge von 45 Minuten. Und zwischen diesen beiden Unterrichtsstunden in einer Blockstunde haben die Schüler 5 Minuten Pause, um Wasser zu trinken und so weiter. Was an solcher Schule anders ist als bei unseren Schulen, ist, dass es da extra Arbeitsgemeinschaften gibt, wozu die Schüler dann auch in der Schule bleiben, bis zum Nachmittag hinein dann.
Eginea und Nicole, ihr habt 3 Wochen lang einen Einblick in eine Gesellschaft bekommen, die sich von unserer doch ziemlich unterscheidet. Was ist dir hier aufgefallen?
Ich wohnte bei einer russlanddeutschen Familie in Bonn. So, das bedeutet, dass es auch mal bekanntes Essen wie Wrenic oder Borscht gab. Meine Gasteltern haben sich oft die Zeit genommen, mir die Gegend zu zeigen, haben mir aber auch den Freiraum gegeben, alleine herumzureisen und Bonn zu erkundigen. Da ist mir aufgefallen, dass es dort sehr viele verschiedene Menschen gibt, also Menschen aus der Ukraine, Türkei, Kasachstan, Afghanistan, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Also das fand ich immer wieder interessant, diese zu beobachten, weil ich diese Menschen einfach von hier nicht so kenne. Meine Gasteltern waren beide berufstätig und daher nicht viel zu Hause. Und man sagte mir, dass die meisten Familien so leben, da man sich das Leben in Deutschland anders nicht so gut leisten könne. Meine Familie sagte mir, dass man sehr hohe Steuern zahlen muss, der Strom extrem teuer ist und das Benzin auch. Um ein Beispiel zu geben, als ich da war, kostete ein Liter Benzin umgerechnet ca. 14.000 Guaraníes und dadurch waren die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus oder Uber auch viel teurer. Durch den Krieg Ukraine gegen Russland hat sich in Deutschland auch vieles verändert und mir fiel einfach auf, dass die Menschen dort sozusagen im Sparmodus leben. Das war einfach eine Herausforderung, worüber die meisten mit mir gesprochen haben.
Ich habe die Zeit bei meiner Gastfamilie sehr genossen, besonders das Essen. Meine Gasteltern kochen beide sehr gerne und haben mir in diesen 3 Wochen die deutsche Küche präsentiert. Von Rosenkohl über Sauerkraut bis hin zur Kartoffelsuppe durfte ich viele verschiedene und auch schmackhafte Gerichte kennenlernen. Was mir besonders auffiel am Leben in Deutschland ist, dass es dort viel hektischer und vollgeplanter ist als bei uns. Zum Beispiel sogar welche Art von Müll wann abgeholt werden muss, ist fest vorgeschrieben und muss eingehalten werden. Eine Herausforderung für mich war, dass ich meine Siesta erst um 2 oder 2:30 machen konnte, weil meine Gasteltern und meine Mentoren durchgearbeitet haben, bis am Nachmittag irgendwann und dann erst Mittagspause sozusagen gemacht haben. Das war etwas, woran ich mich erst gewöhnen musste.
In Bezug auf die von dir besuchte Schule, was ist dir im Vergleich zu unserem Schulsystem im Chaco aufgefallen?
Ich war an der Laurentius-Schule in Bonn, eine katholische Grundschule. Und im Vergleich zu unseren Schulen im Chaco ist das ja eine Ganztagsschule, also von 8 bis 4 Uhr Nachmittag. Mir ist aufgefallen, dass der Fokus an dieser Schule sehr auf Medienerziehung gerichtet war. Und das fand ich äußerst interessant, denn da lernten die Schüler Inhalte wie richtige Informationen von falschen zu unterscheiden oder wichtige Informationen von unwichtigen zu unterscheiden und so weiter. Also einfach dieses kritische Denken. Und ich finde, dass das sehr wichtig ist für die Kinder der heutigen Zeit, weil sie in Zukunft noch viel mehr mit Medien und Technologien konfrontiert werden, als wir es heute sind. Und deshalb finde ich das auch eine wichtige Einheit oder Thema, das man in unseren Schulen auch einbauen sollte.
Was mir an dieser Schule sehr gefiel, war das Konzept der Ganztagsangebote. Dieses waren Angebote, die die Schule machte für die Schüler, wo sie sich einschreiben konnten, um einfach nach der Schule daran teilzunehmen und ihren eigenen Interessen nachzugehen. Unter diesen Angeboten waren Nähen, Sport, Schülerzeitung und so weiter. Und die Schüler konnten dann halt, anstatt nach Hause zu fahren, wenn zum Beispiel beide Eltern arbeiten, konnten sie nach der Schule dort bleiben und da weitermachen und sich dort auch weiterbilden. Was mir noch gefiel, war, dass es immer 5 Minuten vor dem Stundenbeginn schon einmal geläutet hat, damit die Schüler wussten, okay, in 5 Minuten beginnt der Unterricht und dass sie dann noch rechtzeitig im Klassenzimmer waren. Dadurch wurde sehr viel Zeit gespart und auch viel weniger Zeit von trödelnden Schülern vergeudet. Was mir negativ aufgefallen ist, war der Druck, dem viele Viertklässler in Deutschland ausgesetzt sind. Da nach der 4. Klasse entschieden wird, auf welche Art von Schule die Schüler weitergehen, wird auf vielen Kindern ein hoher Druck ausgelöst, gute Noten zu schreiben, weil viele Eltern wollen, dass ihr Kind aufs Gymnasium geht und deshalb muss es gute Noten schreiben. Und ich habe in der 4. Klasse, wo ich war, gesehen, was dieser Druck mit den Kindern macht. Wenn die Note dann nicht ganz so gut ist, dann sind die oft in Tränen ausgebrochen, weil die einfach auch wussten, dass das dann nicht reichen würde. Und oft waren sie auch nicht wirklich in der Verfassung oder in der Lage, aufs Gymnasium zu gehen und eine andere Schule würde viel besser für sie sein. Aber da sie von zu Hause diesen Druck bekommen, gute Noten zu schreiben, hatten sie es ziemlich schwer in der Schule, wollen man sagen. Weil sie wollten gute Noten schreiben und wenn es dann mal ein bisschen schlechter war, dann wussten sie auch wieder, wie die Eltern zu Hause reagieren würden. Und ich finde, so ein hoher Druck sollte noch auf keinem Viertklässler lasten.
Was ist dir durch diesen Austausch besonders wichtig geworden in Bezug auf das Lehrersein und das Unterrichten?
Durch den Vergleich zweier Schultypen wurde mir der Bildungsauftrag der Schule bewusst. Als Lehrer tragen wir dazu bei, dass die Schüler für die Zukunft befähigt werden. Komme ich als Lehrer diesem Auftrag nicht nach, das heißt konkret, lernen die Schüler nicht zu lesen oder zu schreiben, rechnen, lernen sie nicht, sich Informationen zu beschaffen, verbaue ich ihnen die Zukunft und vergeude ihre Zeit in der Schule.
Durch diesen Austausch ist mir besonders wichtig geworden, dass ich offener für Neues bin und dass ich die vielen Chancen und Möglichkeiten, die uns die heutige Zeit gibt, auch nutze.
Bei diesem Hospitationspraktikum ist mir vor allem aufgefallen und bewusst geworden, welch große Rolle die Lehrkraft beim Lernerfolg eines Schülers spielt. Die Lehrerin, bei der ich hospitieren durfte, hatte eine sehr gute Beziehung zu jedem einzelnen Schüler. Sie war freundlich, gab jederzeit Hilfestellung, brachte aber auch Struktur und Ordnung in den Unterricht und verlangte von jedem Verantwortung und Disziplin. Jeder Schüler wusste so, was von ihm erwartet wurde und konnte sich in den Unterricht mit einbringen.
Mir ist noch einmal besonders wichtig geworden, dass Kinder jemanden brauchen, der vorangeht. Sie brauchen jemanden, der sie in den Aufgaben, die sie zu erledigen haben, anleitet. Meine Mentorin ist mir da ein sehr gutes Beispiel gewesen. Sie hat ihren Schülern zwar viel Freiheit gegeben und sie zur Selbstständigkeit erzogen, trotzdem ist sie ihnen mit Strenge begegnet und hat ihre Klasse sehr gut geführt. Sie war der Meinung, dass die anti-autoritäre Erziehung, die in vielen Stellen in Deutschland schon praktiziert wird, dass diese keine Lösung ist und dass es auch keine Option sein sollte, weil Kinder noch dabei sind zu lernen, ihren Weg zu gehen, und sie brauchen jemanden, der sie dabei anleitet und der sie dabei unterstützt.